Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 20. Das ehrgeizigste Land der Welt. Von Jonas Breng aus Stern Nummer 21 vom 19.05.2022. Gelesen von Uwe Schröder. Dank riesiger Gasvorkommen spielt das kleine Katar auf internationaler Bühne ganz vorn mit. Nun will sich auch Deutschland dort versorgen. Ist das eine gute Idee? Der Satz fällt nach 5 Minuten. Zu wem würde er auch besser passen als zu ihm? Als Land kämpft Katar über seiner Gewichtsklasse, sagt Fahad bin Khalid Al-Thani und drückt den Rücken durch, als stünde er wieder im Ring. Draußen vor seinem Büro in Katars Hauptstadt Doha hat ein Frühlingssturm den Himmel verdunkelt. Sand peitscht gegen die Fenster. Es wirkt, als fordere die Wüste die Stadt zurück. Aber Al-Thani, beigefarbene Hipsterbrille, waschmittelweißes Traditionsgewand, sitzt entspannt auf seiner Ledercouch. Ehrgeiz, sagt er, gehört zu Katars DNA. Er selbst ist dafür ein gutes Beispiel. Fahad, 34, war der erste Profiboxer seines Landes. Mit 16 startete er seine Karriere, errang über die Jahre eine Reihe Titel, studierte parallel in Großbritannien und hat es heute zum Chef des katarischen Boxverbands gebracht. Ermöglicht haben diesen Aufstieg Ausdauer, hartes Training und Familienbande. Al-Thani. Der Name ist in Doha wie eine Visitenkarte. Ein paar tausend Mitglieder zählt der verzweigte Familienclan, an dessen Spitze ein Cousin des Boxers steht. Tamim bin Hamad Al-Thani, 41 Jahre alt und bereits seit knapp 9 Jahren Staatsoberhaupt. Der Emir, Ehemann 3 Frauen, Vater von 13 Kindern und Anführer eines Volks von knapp 300.000 Staatsbürgern, gilt als ruhiger, kosmopolitischer Gentleman. Angetrieben aber wird er vom gleichen Geltungsbewusstsein wie sein Vetter und sein ganzes Land. Das dürfte auch diesen Freitag deutlich werden, wenn Olaf Scholz Scheich Tamim in Berlin empfängt. Um viel geht es fast immer, wenn Katar und Deutschland miteinander zu tun haben. Um Milliarden für deutsches Kriegsgerät etwa, um Leopard 2 Panzer und Flugabwehrpanzer, um Spähwagen, Militärtransporter und Haubitzen oder um weitere Milliarden für Beteiligungen des Emirats an deutschen Unternehmen wie Volkswagen, Deutsche Bank oder Siemens. Dass die staatliche Fluggesellschaft Qatar Airways auch noch den FC Bayern vermutlich mit 2-stelligen Millionenbeträgen sponsort, ist nur der für Laien sichtbare Ausdruck dieses Engagements. Diesmal aber geht es um außergewöhnlich viel. Es geht darum, ob in den kommenden Jahren das Herz der deutschen Industrie weiter mit voller Kraft schlagen kann. Um die Sorgen der Deutschen, ob sie auch noch im nächsten Winter ihre Wohnzimmer behaglich werden heizen können. Und es geht, damit verbunden, um die große Frage, ist Deutschland erpressbar? Und wenn ja, durch wen? Rund 90 Milliarden Kubikmeter. So viel Erdgas verbraucht Deutschland pro Jahr. Mehr als die Hälfte davon kam bisher zu unschlagbar günstigen Preisen aus Russland. Doch seit Wladimir Putin in der Ukraine Krieg führt und seine Vorstellungen von einer russisch dominierten Sicherheitsordnung in Osteuropa durchzusetzen versucht, hat in Berlin ein Umdenken eingesetzt. Bloß weg vom russischen Gas, so schnell wie möglich. Und Katar besitzt Gas. Sehr viel Gas. Vor seiner Küste liegt das größte reine Erdgasfeld der Welt. Jährliche Fördermenge aktuell 106 Milliarden Kubikmeter. 2027 sollen es mehr als 170 Milliarden sein. Katar könnte Deutschland aus der Klemme helfen. Darum machte Wirtschaftsminister Robert Habeck im März kaum einen Monat nach Kriegsbeginn, in Doha einen tiefen Diener vor dem Handelsminister. Deswegen soll nun beim feierlichen Staatsbesuch des Herrschers in Berlin ein deutsch-katarischer Freundschaftsvertrag geschlossen werden. In der Hoffnung, dass die deutschen Energieversorger beim weltweiten Poker um den begehrten Brennstoff nicht das Nachsehen haben. Doch anders als bei früheren Geschäften mit Katar könnte diesmal die Ausgangslage für Deutschland mieser kaum sein. Die Katarer sind in einer sehr komfortablen Verhandlungsposition, sagt einer, der schon im März mit Habeck in Doha war. Wir dagegen nicht. Wir sind verzweifelt. Heißt, Katar kann die Bedingungen diktieren. Von der Forderung, den Einkaufspreis an den Ölpreis zu koppeln, über Klauseln, die Deutschland die Weiterleitung an Drittstaaten verbieten, bis zu jahrzehntelangen Laufzeiten. Dass Deutschland eigentlich bis 2045 karbonneutral sein will, kümmert in Katar niemanden. Noch stocken die Verhandlungen deutscher Energieriesen wie RWE und Uniper mit dem erhofften neuen Lieferanten. Doch viel Zeit bleibt nicht. Andere Abnehmer stehen in Doha Schlange. Katar sitzt am längeren Hebel. Deutschland wird sich fügen müssen, sagte ein Gasmarktanalyst der Nachrichtenagentur Reuters. Je näher Katar uns rückt, desto drängender aber wird die Frage, mit wem lassen wir uns da ein? Was ist das für ein Land, mit dem die meisten hierzulande vor allem verstörende Meldungen verbinden? Von toten Arbeitern auf den WM-Baustellen, von der Unterstützung für militante Islamisten, von der Bestechung von Funktionären. Mal abgesehen von der Zumutung für heimische Fans, dass die WM dieses Jahr in der katarischen Wüste stattfindet und das Fußballfest deshalb mitten im Winter gefeiert werden muss. In Doha, Katars Hauptstadt, zeigen sich die Ambitionen des Mini-Staats, der kleiner ist als Schleswig-Holstein, an jeder Ecke. Katar. Bis in die 1960er Jahre stand dieser Name für ein paar Dörfer aus Lehmhütten. Heute wirkt das Land wie ein hektisches Labor der Moderne, mit endlosen Fassaden, so sauber, als hätte man sie frisch aus einer Plastikfolie gezogen. Hässlichkeit, scheint es, verstößt gegen die Staatsräson. Umso irritierter ist man hier von der nicht enden wollenden Kritik westlicher Medien. Die Katarer, das zeigt sich, wenn man in diesen Wochen das Land bereist, fühlen sich missverstanden. Aus eigener Perspektive hat man alles unternommen, um die Kritiker zu besänftigen. Aber stimmt das? Das Herrschaftsprinzip. Mein Stamm heißt Katar. Wow, hier ist ja so viel kreative Energie im Raum, ruft Dana Al-Ferdan, als sie in einem goldschwarzen Gewand in den dritten Stock ihrer gigantischen Mansion in Doha geschwebt kommt. Ihre Villa, groß wie ein Häuserblock mit Springbrunnen und zwei Rolls-Royce im Vorgarten, steht an der Pearl, dem Beverly Hills von Doha. An Dana Al-Ferdan, 36, einer blonden Frau mit dem Habitus einer Hollywood-Diva, kann man die Widersprüche der streng konservativen katarischen Gesellschaft ablesen. Sie ist die erste weibliche Sängerin und Komponistin Katars mit Auftritten in London und den USA. Eine alleinerziehende Mutter, die auf der Bühne keinen Schleier trägt und in der man deshalb eine Vorkämpferin für Frauenrechte in Katar sehen kann. Andererseits haben ihre besonderen Freiheiten viel mit ihrer Herkunft zu tun, mit der Stammeskultur, die Katar bis heute prägt und der sie auf den ersten Blick so entrückt scheint. Deren Wurzeln liegen in den großen Familien des Landes. Als neben dem Herrscherhaus der Al-Thani besonders einflussreich und reich gelten die Ferdan. An diesen Familien zeigt sich die Bipolarität des katarischen Staates wohl am besten. Ihre Mitglieder sind einerseits gut ausgebildete Kosmopoliten, die an britischen Elite-Universitäten studieren und sich als Modernisierer begreifen. Andererseits sind die Clans das Rückgrat einer absolutistischen, erzkonservativen Monarchie, in der es keine Gewaltenteilung gibt. Frauen benachteiligt sind und ein Mann allein das Sagen hat. Der Emir Tamim bin Hamad Al-Thani. Dana Al-Fardan vergleicht die Rolle der Altanis gern mit jener der Medicis im Venedig der Renaissance. Eine Dynastie, die ihre Gesellschaft mit Investitionen in Bildung, Kultur und Wirtschaft nach vorn bringt. Dass es dabei nicht zu Machtkämpfen kommt, erklärt sie so. Es gibt hier dieses ungeschriebene Gesetz, dass man sich gegenseitig nicht auf die Füße tritt. Katar ist für Konflikte zu klein. Doha sei Weltstadt und Dorf in einem. Einer der populärsten katarischen Hashtags der vergangenen Jahre: Mein Stamm heißt Katar. Für Stabilität sorgt in Katar außerdem das Geld. Die Kaufkraft pro Kopf liegt bei knapp 90.000 Dollar. In Deutschland knapp 55.000. Katarer zahlen weder für Strom noch für Bildung oder Wasser. Ihre Jobs sind hoch bezahlt, die Gesundheitsversorgung ist exzellent. Und sollte doch einmal ein Katarer in Schwierigkeiten geraten, gibt es Privataudienzen beim Emir. Der greift in Not geratenen Untertanen auch mal persönlich unter die Arme. Allerdings ist diese Gesellschaft des Überflusses ein exklusiver Club. Nur gut 10% der 2,5 Millionen Einwohner Katars gehören dazu. Die knapp 300.000 Staatsbürger. Um Toiletten, Hotels, Kinderbetreuung und die gewaltigen Baustellen kümmert sich ein Heer von Millionen Fremdarbeitern aus Indien, Nepal oder Bangladesch. Eine Chance, echter Teil der Gesellschaft zu werden, haben sie nicht. Selbst Menschen, die über 40 Jahre im Land leben, können keine Staatsbürger werden. So beschützt Katar den identitären Kern seiner arabischen Gesellschaft. Die PR-Maschine. Sichtbarkeit, Sichtbarkeit, Sichtbarkeit. Der Skandal bestand aus einer Morddrohung und reichlich herumfliegendem Inventar. Es war an einem Abend vor knapp 2 Monaten. Als Nasser Al-Khelaifi, Präsident des Fußballclubs Paris Saint-Germain, die Kabine des niederländischen Schiedsrichters stürmte und etwas ganz Unkatarisches tat. Er verlor die Fassung. Al-Khelaifi tobte und schrie wegen einer angeblichen Fehlentscheidung des Referees. Seine Mannschaft, in die der katarische Staatsfonds binnen 10 Jahren knapp 1,5 Milliarden Euro gepumpt hat, um mit Messi, Neymar und Mbappé die Champions League zu gewinnen, war gerade ausgeschieden. Und Niederlagen sind in Katar nicht eingeplant. Seit Jahren betreibt das Land ein aggressives Staatsbranding. Hauptwerkzeuge der hochgerüsteten PR-Maschine: erstens Sportevents, je größer, desto besser. PSG ist für Katar wie eine Art zweite Fußballnationalmannschaft. Zweitens Al Jazeera, der erste arabische TV-Nachrichtensender von westlichem Format. Und drittens Qatar Airways, eine der bekanntesten Airlines der Welt, Sponsor des FC Bayern München. All diese Marken dienen demselben Zweck. Sichtbarkeit, 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 sagt Daniel Reiche, Professor am katarischen Ableger der renommierten Georgetown University in Washington. An einem heißen Tag im Frühjahr sitzt der schlaksige Deutsche in seinem Büro in Educational City, einem futuristischen Riesencampus mitten in der Wüste, in dessen Zentrum der britische Bildhauer Damien Hirst Skulpturen von gewaltigen Föten und Gebärmüttern installiert hat. Reiche, bekennender Fan von Hannover 96, hat ein Buch über den Zusammenhang von erfolgreichem Staatsmarketing und Sport verfasst. Katar sei dafür ein Musterbeispiel, sagt er. Jeder kleine Staat, der mehr Gewicht in der Welt haben möchte, entwickelt dazu eine Strategie. Manche versuchen es über Tourismus, andere über Bankensysteme oder über humanitäre Hilfe. Katar hat sich neben seiner außenpolitischen Rolle den Sport als Nische ausgesucht. Die WM sei nur das größte von hunderten Sportevents, die das Land schon ausgerichtet habe oder gerade vorbereite. Für Katar ist die WM schon jetzt ein Erfolg, sagt Reiche. Die internationalen Beziehungen, die das Land knüpfe, seien von unschätzbarem Wert. Berichte westlicher Medien kommen ihm oft undifferenziert vor. Ist Katar über Nacht eine Demokratie geworden? Nein, Sind Frauen und Männer gleichgestellt? Nein. Aber man muss anerkennen, dass Veränderungen stattgefunden haben, die weit über das Niveau der Nachbarländer hinausgehen. Die Geopolitik. Fuck Katar and Al Jazeera. Das heimliche Außenministerium Katars liegt an einer Schnellstraße in Doha und wird von Männern mit Maschinengewehren bewacht. Der Name des TV-Senders Al Jazeera bedeutet auf Deutsch Insel oder Halbinsel, womit die katarische Halbinsel genauso gemeint ist wie die größere arabische. Mit Al Jazeera macht das kleine Katar seinen Einfluss in der gesamten Region geltend, seit 25 Jahren. Und selten zum Gefallen der Nachbarländer, über die der Sender berichtet. Fuck Qatar and Al Jazeera zürnte einst Saif al-Islam, Sohn des gestürzten libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi. Er dürfte vielen Machthabern der Region aus der Seele gesprochen haben. Nicht zuletzt Katars großem Nachbarn Saudi-Arabien, der Doha im Juni 2017 auf Linie zu zwingen versuchte. Denn das kleine Katar, das lange eine Rolle als Streitschlichter in der Region zu spielen versuchte, war nun selbst zum streitbaren Akteur geworden. 3,5 Jahre lang blockierten Saudi-Arabien und die mit ihm verbündeten Regimes von Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten Katar zu Land, zu Wasser und in der Luft. Ihre Forderungen, Doha solle seine Verbindungen zum Erzfeind Iran und zu Extremisten in Staaten wie Syrien, Libyen oder Ägypten abbrechen, die Militärkooperation mit der Türkei beenden und Al Jazeera schließen. Die Blockade endete im Januar 2021 mit einer unterkühlten Annäherung zwischen Emir Tamim und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, obwohl Katar zentrale Forderungen nicht erfüllt hatte. Das Durchhaltevermögen gegen den Druck der Nachbarn verschaffte Doha sein Geld und die Allianz mit einem noch mächtigeren Partner, den USA. Die unterhalten südwestlich von Doha ihren größten Luftwaffenstützpunkt im Nahen Osten, die Al-Udeid Airbase, eingerichtet Anfang der 2000er Jahre auf Einladung Katars. 1 Milliarde US-Dollar spendierte der weitsichtige Vater des heutigen Emirs für den Bau. Angesichts der irakischen Invasion in Kuwait betrachtete er eine starke US-Militärpräsenz als Rückversicherung gegen ähnliche Ambitionen der eigenen großen Nachbarn. Der Plan ging auf. Nach Recherchen der New York Times wollten die Saudis 2017 eigentlich in Katar einmarschieren. Donald Trumps Außenminister Rex Tillerson hielt sie davon ab. Bis heute sind 11.000 US-Soldaten in Katar stationiert. Einen Hauptalliierten außerhalb der NATO hat US-Präsident Joe Biden Katar kürzlich genannt. Al-Udeid war Drehscheibe für die US-Kriege im Irak, in Afghanistan und gegen den IS. Vergangenen Herbst dienten die Hangars in der Wüste von Katar als Transitzone für Zehntausende Afghanen, die die Amerikaner nach dem Fall Kabuls vom dortigen Airport evakuierten. Zuvor hatten Vertreter der Erzfeinde USA und Taliban in direkten Gesprächen einen friedlichen Übergang für Afghanistan ausgehandelt. Ebenfalls in Katar, wo die Radikalen seit Jahren eine Botschaft unterhalten dürfen. Bestmögliche Beziehungen zu möglichst vielen Playern, Extremisten eingeschlossen. So lautet das durchaus riskante Leitmotiv katarischer Außenpolitik. Es macht das Land zum unberechenbaren Partner und zum attraktiven Mittler, je nach aktueller Lage. Das Geschäftsmodell. Profis durch und durch. Der Wohlstand kommt in Katar aus dem Meer. Northfield heißt das riesige Gasfeld, das sich nördlich der katarischen Küste unter dem Meeresboden erstreckt. Zwar teilen sich die Katarer das Feld mit den Iranern, die ihren Teil South Pars nennen. Doch vorerst reicht der Schatz für beide Staaten. Geschätzter Marktwert nach aktuellen Preisen 35 Billionen US-Dollar. Aufbereitet wird das Gas in Anlagen, die sich wie riesige Monster aus Rohren und Stahl in der tristen Wüste vor Doha räkeln. Hier wird das Gas bei etwa minus 160 Grad zu Flüssigkraftstoff LNG komprimiert, der mit Spezialtankern in alle Welt transportiert und dort über spezielle Terminals in die lokalen Netze eingespeist wird. Deutschland will bis 2025 zunächst einmal drei solcher Terminals bauen. In Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Stade. Weil der Vorgang der Gasverflüssigung extrem energieintensiv ist, ist das kleine Katar nicht nur bei der LNG-Produktion weltweiter Spitzenreiter, sondern auch beim CO2-Ausstoß pro Kopf. In den nächsten 5 Jahren will das Land die LNG-Ausfuhr um 60% steigern. Ende April lässt sich ein Mann mit müden Augen in einen Ledersessel in der Lobby des Marriott Hotels von Doha sinken. Oliver Oehms, Chef der Deutschen Handelskammer am Golf, residiert eigentlich im benachbarten Abu Dhabi. Doch seit Beginn des Ukraine-Kriegs ist Katar auf seiner Prioritätenliste deutlich nach oben gerückt. Oehms soll dabei helfen, dass Deutschland beim großen Run auf Katars Gas weit vorn mitmischt. In Business-Dingen seien die Katarer Profis durch und durch, sagt Oehms. Für sie bietet sich im Moment die Möglichkeit, ihren Kundenstamm um die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt zu erweitern. Ein Problem dabei: Deutschland braucht Katars Gas sehr schnell. Wenn die leeren Speicher nicht bis zum Herbst auf mindestens 80% aufgefüllt sind, hat Wladimir Putin Deutschlands Wirtschaft und Heizkunden im Knebelgriff. Doch die Katarer haben langfristige Verträge mit asiatischen Ländern, an die sie knapp 80% ihres Gases verkaufen. Aus Hinterzimmern ist zu hören, dass etwa Japan, einer der größten Gaskunden Katars, zugunsten der Deutschen auf einen Teil seiner Lieferungen verzichten könnte. Olaf Scholz dürfte sich vor kurzem nicht zufällig zum Staatsbesuch nach Tokio aufgemacht haben. Ohne Zustimmung aus Doha aber ist jeder Goodwill aus Japan nutzlos. Und wie nachhaltig Katar sich im Konflikt zwischen Russland und dem Westen, von dem es dank explodierender Öl- und Gaspreise ohnehin schon kräftig profitiert, auf die Seite Deutschlands und Europas schlagen wird, ist völlig unklar. Nicht zuletzt, weil die Verflechtungen des Emirats mit Moskau vergleichbar eng sind wie mit Deutschland. Auf 13 Milliarden Dollar werden Katars Investitionen in Russland geschätzt. Vom Flughafen St. Petersburg über die heute mit westlichen Sanktionen belegte VTB-Bank bis hin zum russischen Ölkonzern Rosneft. In dessen Aufsichtsrat sitzen neben Altkanzler Gerhard Schröder auch zwei von Emir Tamim entsandte Vertreter. Und auch nach dem Überfall auf die Ukraine zogen sich die Katarer nicht aus Russland zurück. Aber auch im Westen gelten sie als begehrte Investoren. Sie nutzen ihre Kraft klug. Die Katarer halten sich im Hintergrund, sind professionell und verlässlich, sagt Oehms. Die Ausgebeuteten. Ein großer Fake. Nicht weit vom Marriott entfernt gleitet ein weißer Toyota durch die Hochhausschluchten von Doha. Am Steuer sitzt ein Mann mit schwarzen Locken, von dem man viel über das andere Katar erfahren kann, das Land hinter den glänzenden Fassaden. Das Land der Millionen Gastarbeiter, die den wundersamen Reichtum des Wüstenstaats erst ermöglichen und deren Behandlung Katar viel Kritik eingebracht hat, insbesondere der Umgang mit jenen Arbeitern, die die Stadien für die Fußball-WM aus dem Boden stampfen müssen. Muhammad, 35, ein Pakistaner mit Abschluss in Business Administration, war selbst Teil des Ausbeutungssystems, wie er sagt. 3 Jahre war er Vorarbeiter bei einem katarisch-pakistanischen Subunternehmer, der Arbeiter für eine Solaranlage und die amerikanische Militärbasis vermittelte. Mehrfach sei es zu Unfällen gekommen und der Lohn sei oft nicht rechtzeitig oder nur teilweise gezahlt worden. Ihn habe das wütend gemacht, sagt Muhammad, weshalb er seit kurzem lieber als Uber-Fahrer in Doha arbeitet. Die Reformen für die Arbeiterschaft nennt er einen großen Fake. Dabei hat Katar auf internationalen Druck hin nachweislich einiges unternommen. Ein Mindestlohn wurde eingeführt und das Kafala-System offiziell abgebaut, das es Arbeitern unmöglich machte, die Firma zu wechseln oder ohne die Erlaubnis ihres Arbeitgebers das Land zu verlassen. Zudem gibt es viele neue Regeln. Zum Beispiel darf nicht mehr in der prallen Sonne zur Mittagszeit gearbeitet werden. Damit ist Katar ein Vorreiter in der Region. Muhammad aber schüttelt den Kopf. Wenig Echtes hätte sich verbessert. Vor allem der Mindestlohn sei viel zu niedrig, weil die Mietkosten in Doha zur selben Zeit gestiegen seien. Selbst Muhammad, der mittlerweile deutlich besser verdient, muss in einer WG mit 7 Leuten in einem Zimmer schlafen. Eine eigene Familie, sagt er, könne er sich nicht leisten. Muhammad parkt auf einem staubigen Parkplatz. Er grüßt Männer, die in einem Innenhof zwischen kaputten Waschmaschinen und aufgesprungenen Sofas auf ihre Handys starren. Dahinter in einem Zimmer, zu dem Muhammad die Tür aufstößt, schlafen auf 9 Quadratmetern 10 Arbeiter. Sie liegen unter Wolldecken, teilweise auf dem Boden, Bangladescher, Nepalesen und Pakistaner. Scheu und ängstlich werden sie, als klar wird, dass wir deutsche Journalisten sind. Nur weil Muhammad da ist, sprechen sie überhaupt ein wenig. Zeigen stolz Fotos ihrer Kinder, die sie von dem Geld, das sie hier verdienen, in der Heimat zur Schule schicken können. Bei Fragen nach den Arbeitsbedingungen oder zu Unfällen aber verstummen sie. Die Firma, für die ich gearbeitet habe, schuldet ihnen noch Geld, aber keiner traut sich, etwas zu sagen, sagt Muhammad. Doch dann erzählt er von einem Freund, der Krebs hatte und dank der kostenlosen Gesundheitskarte, die alle in Katar bekommen, eine gute medizinische Versorgung erhielt. In seiner Heimat wäre er gestorben. Katar hat ihm das Leben gerettet und das fast umsonst, sagt Muhammad mit einem gequälten Gesicht, in dem man all die Widersprüche seiner Haltung zu Katar erkennen zu können glaubt. Wie hatte Robert Habeck zum Auftakt seiner Katar-Reise vor 8 Wochen gesagt, zwischen einem nicht-demokratischen Staat, bei dem die Situation der Menschenrechte problematisch ist, und einem autoritären Staat, der einen aggressiven, völkerrechtswidrigen Krieg vor unserer Tür führt, gibt es nochmal einen Unterschied. Und weil das so ist, unternimmt Robert Habeck alles, damit Deutschland mit Hilfe des Wüstenstaats weiterhin mit Gas versorgt sein wird. Aber ein wenig gequält wirkt auch der grüne Wirtschaftsminister dabei. Nahostkorrespondent Jonas Breng will zur WM wieder nach Doha reisen. Aber mit anderem Budget. Eine Portion Pommes kostete im Hotel 15 Euro. Fact-Checking Michael Lehmann. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner & Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung. Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2 wöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE 50 8602 0500 0001 8325 01. BIC BFSWDE 33LPZ.